Ja, wohin soll man sonst gehen? Wir haben es eben gesehen, da suchen zwei noch einen Platz. Schön, dass ihr gekommen seid. Der Spruch, der mich für diesen Sonntag heute bewegt hat, war auch ein Wochenspruch, aber schon einige Zeit zurück. Und da heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diesen Satz schreibt der Apostel Paulus an eine Gemeinde in Korinth. Und wenn ich so Korinther höre, dann klingt bei mir immer so ein bisschen mit, naja, das ist nicht die beste Gemeinde gewesen. Nicht so gut wie ihr, also ihr seid viel besser hier. Ja, dort gab es eine sehr bunte Mischung. Dann gab es Arme, Sklaven und da gab es Reiche und das war nicht immer so ohne Spannungen und das hat den Paulus mächtig bewegt. Er, der selbst diese Gemeinde gegründet hat, muss feststellen, dass eben dort nicht alles so läuft, wie es unter Christen laufen sollte. Ist ja auch für uns immer wieder heute die Frage, wie läuft es denn bei uns? Ich lese dazu einige Verse um diesen Vers hier, die drumherum stehen. 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 19. Denn die Liebe Christi dringt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat aufgerichtet unter uns das Wort von der Versöhnung. Was Paulus hier schreibt, ist ein ganzes Stück seiner Lebenserfahrung. Wenn wir in der Apostelgeschichte nachlesen und den Paulus suchen, an der ersten Stelle, da steht nur dieser kleine Satz und dieser junge Mann hieß Saulus. Von daher stammt das, aus einem Saulus wurde ein Paulus, aus einem alten Menschen ein neuer. Eigentlich stimmt das von der Sprache her gar nicht, denn Saulus ist jüdische Sprache und Paulus ist römische Sprache. Man hat also in einem Land gelebt, dort wo die Sprachen bunt durcheinander gingen und jeder konnte so mehrere Sprachen meistens auch sprechen. Aber das Besondere bei Paulus ist, er war ja einer, der beim Tod des ersten Märtyrers der Christenheit, Stephanus, dabei gestanden hat. Er hat die Klamotten der Steinewerfer bewacht sozusagen und als letzter Sascheter und er fand Gefallen am Tode des Stephanus. Man fragt sich, wer war das eigentlich, dieser Saulus? Er war einer, der aus jüdischer Tradition kam. Seine Eltern haben ihn sicher da sehr stark bestärkt und er hat dann, wir würden heute sagen, Theologie studiert, zu Füßen des berühmten Gamaliel, einem Theologielehrer oder ja, besonders begabter Prediger oder Verkündiger. Der hat ihn sozusagen maßgeblich geprägt. Und für ihn stand klar, das Gesetz, das wir Juden von Gott bekommen haben, das ist das Maß aller Dinge. Danach richtet sich alles. Und er hat sich dann so weit dazu verstiegen, sogar in andere Länder zu ziehen, bis hin nach Syrien, um Christen zu verfolgen, zumindest sie gefangen zu nehmen und dann sozusagen hinrichten zu lassen. Das war sein Prinzip. Und gerade als er auf dem Weg nach Damaskus war, da tritt ihm Jesus Christus selbst in den Weg und fragt ihn, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dieser Saul, der zu Boden gegangen ist, fragt, wer bist du, Herr? Wenn man das so hört, für uns ist das, naja, wer bist du, Herr Meier? So ungefähr. Ich will dich kennenlernen. Aber wenn Paulus Herr sagt, dann meint er damit, ich unterwerfe mich dich. Du bist der Herr meines Lebens jetzt. Du hast das Sagen. Ich bin vor dir zu Boden gegangen. Und das Erstaunliche ist, Paulus wusste, er hat die Gemeinde verfolgt, aber hier stellt sich Jesus selbst vor. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Du verfolgst also nicht nur die Menschen, sondern du verfolgst den Herrn der Welt. Und das muss man sich mal bewusst machen. Wenn Christen verfolgt werden, geht es nicht nur um diesen einzelnen Menschen, der da irgendwo in große Bedrängnis kommt oder vielleicht sogar zu Tode kommt, sondern Jesus steht hinter dem. Jesus steht hinter jedem einzelnen Christen. Manchmal muss das einem neu gesagt werden, damit man das sich wieder selbst bewusst macht. Jesus steht hinter mir. Das hat natürlich Folgen gehabt für den Saulus. Das erste war, er ging zu Boden. Das zweite, er war blind. Er konnte nichts mehr sehen. Er musste sich führen lassen. Und dann hat man ihn in ein Haus geführt in Damaskus. Und da wurde einer zu ihm geschickt. Und das ist auch so eine kuriose Sache. Dieser Mann, wahrscheinlich einer der leidenden Personen dort vor der christlichen Gemeinde, er wird hingeschickt, geht zu dem Paulus und spricht mit ihm. Herr, da kannst du mich nicht hinschicken. Der hat schon so viele Christen auf dem Gewissen. Ich habe Angst vor dem. Und Jesus sagt zu ihm, geh hin. Er betet. Das hat er doch schon immer gemacht, ihr betet. Da war doch ein frommer Jude. Aber es ist eben ein Unterschied, zu wem ich bete und wie ich bete. Und das war das Entscheidende. Dieser Saulus hat dort es gelernt, diesen Herrn Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn erkennen. Und der liebe Bruder ist dann tatsächlich hingegangen. Und ich muss sagen, ich habe gestaunt. Der hat eine 180-Grad-Wendung in seinem Leben vollzogen. Er sagt nicht, Saul, du alter Stinkstiefel, das ist gemein von dir, dass du uns Christen verfolgst. Er sagt zu ihm, lieber Bruder Saul. Da muss man sagen, das kann bloß Jesus machen. Dass ein Mensch mit einmal zu einem ehemaligen Feind lieber Bruder sagen kann. Das ist es, was den Paulus verändert hat. Und ich muss sagen, nicht nur sein Leben, sondern seine ganze Theologie. Und das wird ja hier im ersten Vers, den ich vorgelesen habe, deutlich gesagt. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist. Jesus ist aus Liebe für uns Menschen gestorben. Und diese Liebe, die soll eigentlich uns Christen alle immer wieder in Bewegung setzen. Das klappt nicht immer. Ich hatte in dieser Woche ein Telefonat mit jemandem. Das heißt, ich wurde angerufen und da wurde eine Sache gesagt, wo ich sagen muss, so ein Quatsch. Ich war draußen im Garten gewesen, hatte da was gemacht und bin reingeflitzt, damit ich noch das Telefon zur rechten Zeit erreiche, ehe es wieder aus ist. Ja, und dann kommt so eine blöde Frage, sage ich mal so einfach. Und ich hatte meinem Ärger auch gleich richtig Luft gemacht. Ja. Und der andere, der war natürlich ganz schön eingeschnappt. Ich habe das dann hinterher meiner Frau erzählt und die sagt, wie kannst du auch so reden, das macht man doch nicht. Muss ich dafür entschuldigen. Aber mir war gar nicht nach entschuldigen, ich war wütend, denn ich hatte ja recht. Ja? Wenn jemand was von mir will, dann soll er das richtig sagen und nicht einfach solche Sachen, die schon längst klar sind, dann nochmal auftischen. Aber es hat mich nicht in Ruhe gelassen, denn am nächsten Tag erwartete mich ein sehr sorgliches Gespräch. Und wenn man sowas vor sich hat, da kann man nicht Groll im Herzen haben. Und da habe ich dann am nächsten Morgen angerufen bei dem und habe mich dafür entschuldigt. Ich hätte sonst nicht dieses Gespräch führen können. Aber so ist das manchmal. Gell? Selbst wenn man Prediger ist, passiert es, dass man mal aus dieser Liebe so herausfällt und patzig ist und einen anderen verletzen kann. Und es ist gut, dass wir da immer wieder umkehren dürfen. Und da steht kein Druckmittel dahinter, sondern die Liebe Jesu. Dieses, die uns bewegen will, die unser Leben ergreifen will. Und Paulus sagt es ja hier, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da möchte man sagen, schön wäre es, wenn das immer so wäre. Wie oft erwischen wir uns eben immer wieder dabei, dass wir in unser altes Wesen zurückfallen, dass eben doch die neue Kreatur nur noch nicht so ganz da ist. Aber das Große ist, die Liebe Christi ist es, die uns drängt, die uns bewegt und die uns dann auch zur Umkehr bringt. Nicht mit dem Donnerwetter, sondern seine Liebe, die dann, ja man möchte fast sagen, uns in den Arm nimmt und sagt, du komm, lass uns wieder gemeinsam neu beginnen. Ich stehe hinter dir. Ist eine großartige Sache. Ja, das Zweite, was mir hier aufgefallen ist, Paulus sagt, wir haben erkannt, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Wenn man diesen Satz so liest, fragt man ja, was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Einer ist gestorben für alle und damit sind alle gestorben. Wir leben doch alle noch. Das Besondere ist, worauf Paulus hinaus will, ist, Jesus ist um der Sünde willen gestorben und hat unser aller Sünde mitgenommen in sein Grab, sozusagen ans Kreuz. Er ist für uns gestorben. Und wir dürfen nun, und das ist die Konsequenz daraus, für ihn leben. Das muss man sich immer wieder neu bewusst machen, dass dieser Herr Jesus Christus unser Leben ausfüllen, verändern, neu machen will. Und Paulus geht sogar so weit, und wenn wir Jesus nach dem Fleisch gekannt hatten, seine Mutter, seine Geschwister, die Jünger, sie kannten ja Jesus alles. Er sagt, dieses Erkennen hört auf, denn das ist ans Fleisch gebunden. Entscheidend ist, dass wir ihn als den sehen, der von Gott gekommen ist, der mit der Liebe Gottes uns sozusagen einhüllt, uns umfasst und uns verändern, erneuern will. Das heißt, im Grunde genommen, erst einmal am Anfang, Gott war in Christus. Gott selbst hat sich in Jesus offenbart, er ist Mensch geworden, damit wir Gott erkennen. Und das Zweite, Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. In dem Sterben Jesu ist die Welt mit Gott versöhnt. Man könnte sagen, alle Menschen sind mit Gott versöhnt. Die Frage ist nur, nehmen wir Menschen diese Versöhnung an? Sagen wir Ja dazu? Uns wird das nicht aufdiktiert. Liebe kann ich diktieren. Gell? Als ich meine Frau vor gut 45 Jahren gefragt habe, damals war sie es noch nicht, ja, ich habe nicht gefragt, willst du meine Frau werden? Sondern wir kannten uns schon eine ganze Weile und irgendwie lag da was in der Luft. Und ich habe dann einfach zu ihr gesagt, sag mal, wie soll es mit uns eigentlich weitergehen? Da guckte sie mich an und sagte, wir verloben uns Weihnachten. Hey? Ja, das war so gut 4 Wochen vor Weihnachten. Ja, aber wer meine Frau kennt, der versteht das. Das ist Marianne. Ja, und aber ich muss sagen, das hat gesessen, dieser Satz. Gell? Ja. Da war alles klar. Und meine Frau sagte später mal, 3 Tage habe ich in Unsicherheit gelebt. Und dann war es klar, unsere Liebe trägt und wir feiern bald 45-jähriges Ehejubiläum. Und das ist schon was Besonderes. Wenn man dann so zurückblickend das alles sieht, muss man sagen, ja, was die Liebe doch so alles bewirken kann. Wie sie das Leben verändert. Die Liebe Gottes nimmt alle Menschen an. Sie sagt zu jedem, du, ich habe dich lieb. Ich habe dich angenommen. Ich habe meinen Sohn Jesus für dich sterben lassen, damit du leben kannst. Und das schwierigste Problem, wo ich sagen muss, da haben wir Christen immer wieder damit zu tun, Gott rechnete die Sünden ihnen nicht zu. Wie ist das, wenn man aneinander schuldig wird? Und innerhalb von 45 Jahren Ehe kann ich das einfach so sagen, wir sind oft aneinander schuldig geworden. Ich habe meine Frau manchmal ganz schön verletzt, sie mich auch, aber ich habe sie verletzt und das hat mir immer wieder wehgetan hinterher. Und wie bringt man das in Ordnung? Wie bringt man diesen Streit aus der Welt? Wird man dann so klein mit Hut, ja, und muss sich verbeugen und der andere, der steht nicht da und triumphiert, sondern der nimmt einen einfach in den Arm und sagt, na, ich hab dich doch lieb. Und ich denke, so muss ich mir vorstellen, wie Gott mit uns umgeht. Er liebt uns. Und er weiß, was wir für Mist alles in unserem Leben gebaut haben. Und er sagt, ich habe dafür bezahlt. Ich habe das alles weggenommen. Du brauchst da nicht mehr drauf zu starren. Und es ist mir mal so bewusst geworden bei einem Gespräch, wo ich mit einem, ja, ich sag mal Theologen darüber so gesprochen habe, ist eigentlich eigenartig, dass wir so leicht auf das Versagen der anderen sehen. Paulus hat es erlebt, dass einer zu ihm sagt, lieber Bruder Saul, ich sehe dich nicht mehr als diesen Stinkstiefel, der uns Christen verfolgt, sondern ich sehe in dir den Menschen, der von Gott geliebt ist. Und da kann ich bloß zu dir sagen, du bist auch mein lieber Bruder. Ich wünsche es uns, dass wir auch das so sagen können. Die Frage bleibt eigentlich, was treibt mich? Ist es die Liebe Gottes, die mich treibt? Oder ist es manchmal doch noch mein mehr oder weniger dickes Ich, das ganz gut genährt ist und das immer wieder gefüttert wird? Ja. Und das andere, habe ich das wirklich für mich erkannt, dass Jesus alles ans Kreuz getragen hat, was mich von Menschen und von ihm trennt? Und das ist damit erledigt. Ich darf in Jesus ein neues Leben beginnen. Ein Leben der Liebe. Und das kann jeden Tag passieren. Immer da, wo ich schuldig werde, wo ich versage, darf ich auf diese Liebe Gottes sehen und sagen, Herr, ich danke dir dafür, dass du mir auch, dass ich, was ich heute getan habe, wieder vergeben hast. Etwas Schöneres gibt's nicht. Wir wurden daran erinnert, der heutige Sonntag heißt Rogate, betet oder beten. Und wir sind ja ermuntert worden von dem Psalmisten zu beten, weil wir die Gewissheit haben, Gott vergisst uns nicht. Er überhört nicht unsere Gebete. Wenn er vielleicht auch nicht immer gleich so reagiert, wie wir es gerne hätten, er reagiert schon. Und er hat, bevor wir eigentlich unsere Bitte an ihn richten, schon längst in seinem Herzen beschlossen, mir zu vergeben. Ist das nicht großartig? Damit möchte ich Sie in diesen Tag und diese neue Woche schicken. Wir dürfen uns diesem Herrn anvertrauen. Amen.